Hallo und herzlich willkommen zur Börsenwoche, dem Anlagepodcast der Wirtschaftswoche. Mein Name ist Felix Petruschke und ich bin Redakteur im Geldressort der Wirtschaftswoche. Mit mir im Studio heute ist wieder mein Kollege Philipp Frohn. Hi Philipp.
Hi Felix, schön, dass du heute wieder bei uns in Düsseldorf bist.
Gerne, ich komme immer gern vorbei. Kommen wir zur heutigen Folge. An der Börse kann man sehr viel Geld verdienen, aber auch sehr viel Geld verlieren. Für Erfolg oder Misserfolg am Kapitalmarkt gibt es viele Gründe. Ein Aktiencrash kann eine tolle Performance killen, steigende Zinsen können Aktien- oder Anleihenkursen zusetzen und, das weiß jeder, der in Kryptowährungen bereits investiert hat, der Bitcoin-Kurs kann abrutschen, wenn Elon Musk mal die Augen verzieht. All das können Anleger eigentlich nicht beeinflussen. Aber ihre Reaktion und ihr eigenes Verhalten an der Börse, das können sie sehr wohl beeinflussen. Um das aber richtig zu machen und eben keinen Verluste zu erleiden, müssen sie auch einiges beachten. In dieser Episode wollen wir euch das Geheimnis der Reichmacher-Formel verraten, wie Sturheit zum Erfolg führen kann und warum die Suche nach den Top-Renditebringern manchmal das Gegenteil bewirkt. Legen wir los, Philipp. Was war denn das Dümmste, was du je gemacht hast?
Ich glaube, da gibt es so einiges, Geschichten mit Suff und was weiß ich, die ich jetzt hier nicht ausbreiten möchte. Aber ich glaube, das Dümmste, was ich getan habe, zumindest in Augen meines Vaters, der ist ja ein großer Liebhaber von Oldtimern, von Käfern. Der hat nämlich so den einen oder anderen, also zwei. Cool. Und ich durfte mal mit einem durch die Gegend fahren ab und zu und irgendwann habe ich dann meine Freunde abgeholt und wir wollten irgendwo hin. Ja, und ja. Als ich dann losfahren wollte, das ging nicht. Ich habe die Karre ständig abgewürgt, ne? Und irgendwann ging es da, wenn man genug Gas gegeben hat. Und irgendwann drehe ich mich so um und sehe so, boah, riesengroße Rauchwolke und stellte fest, oh, Handbremse angezogen. Was du bei so einem Auto eigentlich merken solltest, aber gut.
So der Klassiker, oder? Wie alt warst du da?
Ja, 18 glaube ich dann.
Dann ist es, glaube ich, noch verzeihlich.
Ja, sagst du, mein Vater sah es anders. Ich musste noch Jahre später die Schmach ertragen.
Musstest du auch was abbezahlen? Dann?
Nee, das zum Glück nicht, aber seine strafenden Blicke waren schlimm genug.
Okay, kleiner Kratzer im Ego hier.
Ja, total.
Kommen wir von den VW-Käfern zu schlauen Entscheidungen in deinem Leben, Philipp. Wir haben ja diese Folge ein wenig mit einem Augenzwinkern die Reichmacher-Formel betitelt. Was genau soll das sein?
Ja, ist natürlich gar nicht hochtrabend formuliert.
Nein.
Überhaupt nicht. Wir sind bescheiden wie eh und je. Aber die Reichmacher-Formel, das soll halt sagen, gut, wenn du das halt beachtest, wenn du diesen Schritten folgst, dann wirst du an der Börse Erfolg haben. Und ja, da haben wir so ein paar, wie so eine Formel halt ist, die setzt sich ja aus verschiedenen Komponenten zusammen. Wir kennen es noch alle aus der Mathematik, da könnte ich auch noch ein paar Anekdoten über sehr, sehr dumme Sachen erzählen. Genau, und wir haben halt so 5 Faktoren mal identifiziert, auf die man vielleicht achten sollte, wenn man an der Börse langfristig erfolgreich sein möchte. Und vielleicht gehen wir die einfach mal so ein bisschen durch und erzählen, warum die denn so wichtig sind.
Auf alle Fälle. Den ersten Punkt haben wir ganz flapsig überschrieben mit fang überhaupt an zu investieren und zwar regelmäßig.
Ja,
ist glaube ich dickes Ausrufezeichen, denke ich, an dem Ende dieses Satzes.
Der wichtigste Tipp, den man überhaupt so geben kann. Also ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber ich habe mich lange geziert, so an der Börse so einzusteigen, so nach dem Motto, hey, die Kurse sind schon so hoch, was soll da denn noch passieren? Und ja, was ist passiert? Die Kurse gingen natürlich noch weiter hoch und noch weiter hoch. Klar, letztes Jahr ging es auch mal runter. Aber ich glaube, wenn wir in 10 Jahren hier stehen und immer noch diesen Podcast machen, werden wir sagen, okay, seitdem ist es auch mal wieder hochgegangen.
Also vergiss den richtigen Einstiegszeitpunkt, er ist eh fast nicht zu finden.
Gib es nicht. Also man sollte sich da nicht bekloppt machen, sondern einfach mal loslegen. So in der Historie zeigt sich, ist es eigentlich egal, wann du eingestiegen bist. Du kommst auf jeden Fall auf ein Plus, was du halt nicht kommst, wenn du einfach dein Geld auf dem Konto halt rumliegen lässt. Dann frisst die Inflation es auf und du machst halt kein Plus. So, und die Historie zeigt halt, du machst mit Aktieninvestments schon eine ordentliche Rendite. Also es gab da so eine Studie von Vermögensverwaltern, die haben rausgefunden, 6,5% machst du mit Aktien im Schnitt im Jahr. Und da sind auch schon die schlimmsten Börsenkrisen überhaupt mit einberechnet.
Ja, und eine gute Möglichkeit zu starten sind ja auch Sparpläne. Also mit einem relativ kleinen monatlichen Betrag, 50, 100, 150 Euro, kann man ja schon relativ viel bewirken. Also wir haben es jetzt mal durchgerechnet, Philipp, du hast schon angesprochen, 6% Rendite im Jahr im Durchschnitt. Angenommen, man tut 150 Euro pro Monat investieren, kommt man nach 40 Jahren auf ein Gesamtkapital von 287.000 Euro. Und von diesen 287.000 Euro sind eben nur 72.000 Euro aus den eigenen Einzahlungen entstanden. Das heißt, der Rest über 215.000 Euro sind Kapitalerträge. Da sieht man, denke ich, erstens natürlich den Zinseszinseffekt und eben auch den Faktor Zeit, der da wahnsinnig zugutekommt.
Eben, genau. Wenn man jetzt sagt, gut, ich fange erst mit Mitte 40 oder so an, dann sieht es halt krass anders aus. Und das zeigt halt den Faktor Zeit nochmal umso deutlicher, ne? Also auch da, du investierst jeden Monat 150 Euro, dann bist du halt am Ende bei ja 68.000 Euro, also 200.000 Euro weniger, als hättest du früher angefangen. Und das liegt nicht nur daran, dass man weniger selber einzahlt, sondern weil auch die Kapitalerträge, also die Zinsen, viel weniger sind. Da kommst du dann halt auf 32.000 Euro Kapitalerträge, was nett ist, aber deutlich weniger nochmal, als du auch selber einzahlst. Du zahlst nämlich selber 36.000 ein. Also man sieht halt, je früher du anfängst, desto mehr lohnt es sich auf lange Sicht gesehen.
Ja, also auch bei den 20 Jahren lohnt es sich noch zu investieren. Also, dass man es jetzt nicht falsch versteht, denke ich. Also lieber 20 Jahre investiert haben als kein einziges Jahr oder nur 5 Jahre. Mhm. Auch da kannst du jetzt deine eigenen Einzahlungen fast verdoppelt in diesem Zeitraum.
Genau. Aber was auch ganz wichtig ist, du hast ja gerade das Wort Sparplan in den Mund genommen. Das ist ja so der heilige Gral, glaube ich, in der Anlagewelt. Nicht nur, weil es halt ziemlich günstig ist. Ne? Viele Broker bieten ja kostenlose Sparpläne an. Da kommen wir gleich auch nochmal zu. Sondern du hast einfach so die Möglichkeit oder nicht die Gefahr, immer den perfekten Einstiegszeitpunkt hinterherrennen zu wollen. Dann machst du einfach deinen Dauerauftrag, sagst immer am 1. des Monats fließen 150 Euro in diesen Sparplan rein und du machst ja keine Gedanken drüber. Und da gibt's auch Studien zu, die zeigen, ja, es gibt so einen Cost-Average-Effekt, also den Durchschnittskosteneffekt, so dass du halt auf lange Sicht gute und schlechte Börsentage quasi mitnimmst und am Ende des Tages glücklich in den Sonnenuntergang reinrennen kannst.
Genau, wenn die Kurse eher unten sind, kaufst du mehr. Wenn sie hoch sind, kaufst du eher weniger. Und dadurch gleicht sich dieses Auf und Ab nochmal stärker aus und profitierst quasi nochmal stärker durch diese Sparpläne. Und du musst eigentlich nur einmal diesen Sparplan einrichten und kannst dann nicht dann zurücklehnen und schauen, wie das Geld mehr wird im besten
Herrlich
Fall.
Herrlich für Faulenzer.
Genau. Finanzen für Faule kann man das, glaube ich, wirklich nennen.
Genau. Und das Ganze geht ja schon so ein bisschen auch in Richtung unseres zweiten Teils der Formel.
Timing is a bitch.
Ja. Ich weiß nicht, ob das politisch noch korrekt ist, um ehrlich zu sein.
Hätten wir das auf die männliche Form bringen sollen, meinst du?
Ich weiß nicht, aber gut, wir sind hier langweilige Finanzheinis. Ich glaube, wir müssen uns nicht so sehr darüber beschäftigen, sondern wollen einfach mal darüber sprechen. Jetzt auch, ja, was heißt denn das? Wir haben ja gerade schon im Prinzip darüber gesprochen. Einstiegszeitpunkt, vergiss das. Und das Gleiche münzt sich ja auch nochmal auf verschiedene Strategien, um Aktien zu kaufen aus. Ne? Also es gibt ja so diesen allseits bekannten Spruch, buy low, sell high, also dass du halt Aktien kaufen sollst, wenn die Kurse niedrig sind und dann verkaufst du sie, wenn die hoch sind. Klingt natürlich logisch, aber...
Klingt auch super einfach.
Ja, ist es aber nicht, weil Stockpicking bringt in der Regel halt nichts.
Bestes Beispiel, denke ich, ist die Telekom-Aktie. Ältere Anleger werden das noch wissen. Anfang 2000 hat auch jeder gedacht, diese Aktie kann eigentlich nirgendwo hin, außer nach oben, weil sie schon so dermaßen abgestürzt war. Jetzt, 23 Jahre später, ist das Ding immer noch im Minus. Also auch ein Ding, was gerade um 50% gefallen ist, kann nochmal 50% fallen. Also da rauszufinden, wann da der beste Anstieg gewesen wäre für die Telekom, ist auch sogar im Rückblick schwierig. Live war es quasi fast unmöglich.
Ja, und das haben viele schmerzhaft erfahren und sich dann immer von der Börse zurückgezogen. Und hätte man da gesagt, okay, ich gehe da gar nicht drauf auf diesen Hype, ich versuche gar nicht den perfekten Zeitpunkt rauszusuchen, wären sie vielleicht auch nicht so in diese Bredouille gegangen. Aber ich glaube, das bringt uns auch wieder zum nächsten Tipp, den man geben kann. Ne? Weniger ist mehr. Vielleicht ist die Telekom-Aktie auch gar nicht so das Richtige für jeden Anleger oder allgemein eine einzelne Aktie.
Ganz genau, also für den Einsteiger würde ich immer auf Fonds setzen tatsächlich. Also vor allem auf günstige ETFs. Oder vielleicht auch einen aktiv gemanagten Fonds, je nachdem.
Auch wenn der teurer ist.
Der ist natürlich teurer, ja. Kommt eigentlich auf das individuelle Risikoprofil drauf an. Ich denke, in manchen Bereichen machen aktiv gemanagte Fonds noch Sinn, aber für die Basis auf jeden Fall an günstigen ETFs.
Genau, weil viele versuchen ja da möglichst viele Aktien reinzubringen. Ich muss ja mein Portfolio irgendwie diversifizieren. Absolut korrekter Grundgedanke, nicht nur alles auf die Telekom zu setzen oder so. Das haben ja früher viele gemacht. So der neue Markt ging auf, alle haben sich irgendwelche Aktien von komischen Internetbuden gekauft. Absolutes Klumpenrisiko natürlich. Heute ist es anders. Aber trotzdem, wenn ich jetzt, klar, ich habe meinen ETF-Sparplan und wenn ich dann noch sage, ich möchte aber auch in einzelnen Aktien unterwegs sein, Ja, da sollten es aber auch am Ende des Tages nicht zu viele sein. Da verliere ich einfach den Überblick.
Genau, nur noch zum Vergleich. Also in so einem ETF vom MSCI World sind 1800 Aktien drin. Man stelle sich mal vor, wenn man die jetzt selber zusammenstellen müsste. Das ist wahnsinnig viel Aufwand, wahnsinnig viel Zeit, die da irgendwie ins Land geht. Und die kannst du niemals als normaler Mensch, der noch nebenher berufstätig ist, das irgendwie im Blick behalten.
Ich meine, also, es müssen ja nicht nur 1800 sein, auch bei 30 Aktien oder 40, so wie genau. Der DAX, ne? Da blickst du auch nicht durch. Also.
Und auch DAX ist dann wieder ein riesiges Klumpenrisiko, muss man sagen. Also,
absolut.
Genau.
Ne, also wenn ich mir vorstelle, ich habe da mein MSCI World und dann noch 20 Werte drumherum, ich verliere den Überblick. Ich meine, wie viel hast du, weißt du das?
Einzelaktien?
Ja.
Höchstens 10, mehr weniger.
Ja, kommt bei mir auch ungefähr hin. Ne? Also ich glaube, das ist so eine gute Größenordnung, wo man sich so ein bisschen informieren kann, weil das musst du halt, wenn du auf Einzelaktien gehst. Klar gibt es auch welche, die du mit einem sehr langfristigen Horizont hast und dir so die eine Quartalzahl vollkommen egal ist. Aber trotzdem musst du da halt noch ein bisschen mehr drauf achten als bei einem ETF.
Ja, und vor allem, ich möchte dann eben auch noch ruhig schlafen können. Also ich möchte das nicht jeden Tag da irgendwie im Stress da schauen müssen, was diese 8 oder 10 Aktien machen, sondern ich möchte mich auch zurücklehnen, weil ich weiß, der Rest ist im ETF, der tut da ein bisschen vor sich hin werkeln, das passt schon, aber da muss ich jetzt nicht dauernd dabei sein und irgendwie hektisch was machen.
Und das ist ja das Ding, ne? So diese Suche nach der Mehrrendite, die sich ja viele erhoffen. Jeder möchte ja so die nächste Nvidia finden, 200% kursplus, geile Sache. Ja, aber oft ist es halt nicht der Fall oder man steigt dann doch bei Nvidia ein, aber dann vielleicht dann, wenn es schon der größte Teil gelaufen ist. Und dann laufe ich halt durchaus Gefahr, mit diesem Hype halt gegen die Wand zu fahren und am Ende machst du halt einen Kursverlust. Ne?
Und du denkst halt, das Ding kann gar nicht mehr nach oben und du steigst nicht ein und am Ende ärgerst du dich, weil das Ding doch nochmal gestiegen
ist. Ja,
und bei Tesla war das ja zum Beispiel auch so oft. Und haben alle gesagt, das Ding kann eigentlich jetzt endlich mal einen Einbruch haben. Und trotzdem hält es sich konstant irgendwie oben. Also bei Einzelwerten ist es ganz, ganz schwierig, die richtige Entscheidung zu treffen.
Ja, und bei Kryptowährungen, du hast sie vorhin angesprochen, ne, mit Elon Musk, wenn der einen Tweet ablässt, dann geht es ja erstmal steil. Da ist es ja genauso. Also da kann ich noch weniger einen perfekten Einstiegszeitpunkt ausfindig machen, noch überhaupt irgendwas großartig kalkulieren. Da habe ich ja nicht mehr irgendwelche Fundamentaldaten großartig, wo ich drauf gucken kann.
Genau, ist noch mehr eine Blackbox tatsächlich, also bei einer Aktie. Da spielen natürlich auch noch andere Faktoren eine Rolle, also Influencer, und auch die Unsicherheit in der Welt, glaube ich. Also
Regulierung.
Ganz genau, ja.
Genau. Gut, also weniger ist mehr, kann man, glaube ich, da durchaus mitnehmen.
Genau, Punkt 3 unserer Liste. Bitte aufschreiben.
Ich werde hinterher abgefragt. So, und Nummer 4 ist, glaube ich, auch ganz wichtig, nämlich bleib investiert.
Genau, also auch in Krisen gilt es eben nicht irgendwie hektisch zu werden und vor allem nicht panisch alles zu verkaufen, in Hoffnung, da irgendwie die Verluste zu reduzieren. Auf die Weise steht man am Ende wirklich nur mit leeren Taschen da.
Genau. Und ich meine, was man aber sagen muss, letztes Jahr, als die Kurse so krass nach unten gingen, da haben ja viele gedacht, okay, die Generation Aktie, die ja durch den Corona-Boom sowas von erfolgsverwöhnt war, die kannten ja sowas wie Kursverluste eigentlich. Ich ging ja nur nach oben, selbst mit der letzten Schrottaktie eigentlich. Und das drehte sich ja im letzten Jahr, als der gesamte Markt nach unten rauschte. Aber tatsächlich wurden da die Sparpläne zumindest nicht angerührt, haben alle weiter ganz normal bespart, stur dabei geblieben und werden jetzt halt langfristig davon zehren können.
Ja, sehr positiv. Also da entwickelt sich, glaube ich, wirklich sowas wie eine Aktienkultur in Deutschland.
Dass man das mal sagen kann.
Vielleicht auch durch Podcasts wie diesen hier.
Hoffentlich.
Und nein, das ist sehr positiv. Und jetzt nochmal kurz vielleicht zurück zur Corona-Krise. Ich meine, das war ja ein unvorstellbarer Einbruch damals. Aber trotzdem nach, glaube ich, 7 Monaten waren die meisten Verluste wieder eingefangen. Also es ging dann auch relativ schnell, trotz dieser unfassbaren Krise.
Genau. Und also wer da verkauft man eben, hat alles.
Genau. Und dann wieder später eingestiegen ist, ist natürlich der schlechteste Fall gewesen.
Genau. Hinzu kommt da natürlich noch, ist ein Punkt, den man auch immer beachten muss, hin und her macht Taschen leer. So ein alter Spruch, der sich wahrscheinlich sowas von rumgesprochen hat.
Trotzdem, glaube ich, wird dann immer noch nicht so viele dran denken, wenn sie da im Hin und Her traden tatsächlich, weil es fällt halt nicht gleich auf, die Gebühren bei Brokern.
Und ja, je nachdem, bei welchem Broker du bist. Also wenn du bei einer Consors oder bei einer ING bist, wo die Gebühren dann schon bei 10 Euro pro Order liegen.
Aber du siehst sie nicht gleich, weil wenn du die Order abschließt.
Ja, aber ist das verbraucherschutzrechtlich so sauber? Ich weiß es nicht.
Also beim Verkauf, glaube ich, siehst du nicht, wie viel dafür an Gebühren weggehen tatsächlich.
Okay. Ja gut, aber Fakt ist nur, du hast halt diese 10 Euro.
Die musst du halt erst wieder erwirtschaften. Also, und das ist manchmal gar nicht so einfach.
Eben, je nachdem, was für eine Order du hast, wenn du keine Ahnung, eine 100-Euro-Order hast, dann musst du ja erstmal 10% wieder machen, um überhaupt die Gebühren wieder reinzuholen. Ne? Ja, aber nochmal zurück, bleib investiert. Ich glaube, das kann man gerade bei den Kerninvestments sagen, also beim MSCI World, nicht bekloppt werden, wenn es da mal 10% nach unten geht. Ne? Sondern wirklich drinbleiben, egal was passiert, so auf lange Sicht zahlt es sich aus. Was man aber schon sagen muss, ne, man hat ja auch oft so Hoffnungswerte in seinem Depot. Du hast gerade auch schon gesagt, dass du so 8 bis 10 Aktien irgendwie noch da im Depot rumfliegen hast. Die würdest du aber nicht sklavisch bis an dein Lebensende durchziehen, oder?
Du meinst wie die Deutsche Telekom-Aktie, wo ich sage, die klettert noch nach 40 Jahren in den positiven Bereich. Nein, sollte man nicht. Also man sollte da jetzt auch nicht zu emotional dran hängen oder irgendwie so. Diese Einzelkurse, die tue ich schon auch ein wenig regelmäßig checken und irgendwann, wenn ich denke, das Ding wird einfach nichts, dann sollte man sich auch trennen davon. Mhm. Es ist auch, glaube ich, für den Kopf besser, wenn man einen Schlussstrich zieht, anstatt immer mehr zuzusehen und zu hoffen, dass da dann irgendwas passiert. Manche Dinger sind einfach tot.
Genau, und vielleicht ist es ganz klug, da vorher so einen Stoppkurs zu setzen, also dass man dann, genau, ne, man beauftragt quasi seinen Broker, wenn Aktie X unter Kurs Y fällt, dann wird das Ding direkt verkauft. So begrenzt sich halt Verluste. Ne, nicht jeder ist halt ständig am Handy und guckt in seinen Broker rein. Ist auch wünschenswert, dann wird man nur verleitet, komische Sachen teilweise zu machen, sondern wird die halt automatisch abgestoßen. Ich begrenze meine Verluste.
Was ich aber auch ganz schön finde, ab und zu mal Gewinne mitzunehmen. Also nicht nur nach unten sich abzusichern, sondern auch zu sagen, wenn die Aktie jetzt mal um 40-50% gestiegen ist, ja, dann nehme ich halt mal ein bisschen was mit. Also dann freue ich mich doch auch an diesem Gewinn und möchte den irgendwie sichern, weil andersrum ist es so, wenn es dann wieder abschmiert, die Aktie, dann denkst du dir, oh, das sind jetzt mal 70% Unterschied zum höchsten Stand und jetzt. Das ist dann irgendwie auch ärgerlich. Also man kann sich ruhig mal auch belohnen, finde ich, für ein gutes Investment und dann einen Teil zumindest rausnehmen.
Genau. Hat ja auch was mit Risikoreduzierung zu tun.
Ganz genau.
Ich meine, wenn du jetzt eine Aktie hast, die hat sich womöglich verdoppelt in deinem Portfolio, dann ist ja die Gewichtung auch wieder eine ganz andere. Ne?
Genau, Stichwort Rebalancing.
Genau.
Ganz haben wir schon mehrmals hier, glaube ich, im Podcast angesprochen, dass man einfach schaut, dass die Gewichtung auch nach Monaten noch stimmt oder falls sie sich eben verändert hat, weil ein Einzelwert sich sehr positiv entwickelt hat und andere schlechter, dass die dann wieder halbwegs ins Gleichgewicht bringt.
Genau. Vielleicht noch eine Anekdote zu den Stoppkursen. Ich weiß noch, es war letztes Jahr, da hatte ich irgendwie, ich glaube, einen Put. Also ich habe auf fallende Kurse beim DAX gesetzt.
Sehr optimistisch, ja. Hier kommt die Grundhaltung von Philipp durch.
Genau. Nein, die meisten Anleger machen mit solchen Derivaten ja eh Verluste, muss man sagen. Also die meisten verzocken sich damit. Ich habe mich damit auch verzockt, um ehrlich zu sein, weil ich den großen Fehler gemacht habe, dass ich keinen Stoppkurs gesetzt hatte. Ich hatte es voll verpeilt irgendwie. Und dann war ich im Urlaub in Südtirol, wandern, Handy, keine Ahnung wo. Ja, und dann ist das Ding peu à peu immer weiter halt abgeschmiert.
Immerhin, du hast hoffentlich drauf gelernt und denke auch darum geht es, mit so kleineren Wetten auch mal ein Gespür dafür zu bekommen, was einem liegt und was funktioniert und vielleicht nicht funktioniert.
Genau, deswegen mache ich keine komischen Puts mehr. Vielleicht auch ein ganz guter Zeitpunkt für unseren Risikohinweis, wo wir gerade schon irgendwelche Derivate erwähnen. Ne? Also wir machen hier keine Anlageberatung, sondern der Podcast dient der Unterhaltung und Information und wenn ihr euch am Kapitalmarkt bewegt, bitte informiert euch selbst.
Ja, und passend zum Risikohinweis, eigentlich schon auch unser letzter Tipp für die Reichmacher-Formel. Kaufe nur, was du auch verstehst. Also Philipp, vielleicht doch keine DAX-Putze in Zukunft mehr machen, als zumindest nur mit Stoppkursen agieren. Wo kommt denn die Regel her?
Ja, es hat ja eine große Legende mal formuliert, und zwar Warren Buffett, so einer der größten Star-Investoren, die wir haben, mit seiner Holding-Gesellschaft Berkshire Hathaway.
Und wir haben ihn jetzt nicht persönlich.
Ja, aber wir haben ihn jetzt nicht bei uns im Keller eingesperrt oder so, aber...
Schöne Idee eigentlich.
Hätte sich auf jeden Fall gelohnt, wenn man da die ein oder andere Idee abgeschnitten hätte.
Auf alle Fälle, ja.
Und ganz ehrlich, wenn man sich so Buffetts Portfolio anschaut, sonderlich komplex ist das nicht, ne?
Nein, sind ja auch eher so die Blue-Chips-Aktien. Also er kauft wirklich nur das, was er schon länger kennt.
Und versteht.
Und versteht. Und er ist damit extrem erfolgreich.
Ja, ich meine, was ist da so drin? Coca-Cola, McDonald's, also alles, was ungesund ist und wovon er sich anscheinend gerne ernährt. Apple.
Also stimmt, die Steak-Essen hast du gerade im Kopf, oder? Mit Cola und Süßigkeiten am Schluss, glaube ich. Das ist doch irgendwie die Belohnung für die Investoren.
Ist das so?
Ja, da glaube ich, jedes einmal im Jahr macht er ein Investorenessen.
Große
Steak
Festival.
Und Cola, genau, richtig.
Stimmt, ja, die leben alle sehr
gesund. Da war, glaube ich, letztes Jahr das Letzte. Ich glaube, er ist nicht mehr ganz so fit mittlerweile.
Oh, okay, ja gut. Aber seine Anleger haben sich bislang gefreut. Aber eine Sache hasst er ja abgrundtief, Bitcoin.
Bitcoin, ja. Ist natürlich auch vielleicht eine Alterssache. Ich glaube, er versteht das ganze Ding eben auch nicht und bleibt sich eben auch treu. Und ich finde das legitim, tatsächlich dann nicht auf diesem Hype aufgesprungen zu sein. Ich bin auch bei Bitcoin extrem zurückhaltend tatsächlich. Ich dachte, ich habe eher auf Ether gesetzt tatsächlich vor einigen Jahren, was jetzt aber auch nicht so super funktioniert hat, vielleicht gesehen hat.
Ja gut, ne? Ich meine, aber trotzdem ist ja das Ding erstmal, man muss sich damit auseinandersetzen, bevor man da investiert. Und das kann man, glaube ich, sehr gut an Bitcoin sehen, wo ja viele auch einfach draufgesprungen sind. Oh, geil, das Ding steigt einfach, aber ich weiß nicht genau, was ich kaufe. Was ist eine Kryptowährung? Was ist eine Blockchain? Ja, können ja viele gar nicht beantworten, um ehrlich zu sein.
Und was muss ich überhaupt irgendwie behalten, um das Ding wieder verkaufen zu können? Aber Bitcoin ist ja auch so, dass ganz viele den Schlüssel nicht mehr finden. Hm. Und das Ding liegt einfach so rum.
Stimmt. Ja, also, gut, ich meine, mittlerweile kann es ja auch über viele
Mittlerweile,
Broker
ja, aber
gehen, ne?
Am Anfang war das so schon ein Thema für viele.
Ja, ich kenne auch Leute, die haben noch, die haben mal Ripple gekauft, ist auch so eine Kryptowährung. Eigentlich wären die Dinger mittlerweile irgendwie 30.000 Euro wert, die sie haben, trotz des rapiden Kurssturzes, den wir gesehen hatten. Aber die kommen daran einfach nicht mehr ran, weil die ihre Schlüssel vergessen haben.
Ja, das macht gute Laune.
Ja, was willst du sagen? Ich meine, wahrscheinlich haben sie es verstanden, aber trotzdem einfach den Zugang verloren. Trotzdem ärgerlich.
Auf jeden Fall, lass uns deshalb nochmal die 5 wichtigsten Regeln unserer Reichmacher-Formel durchgehen, Philipp.
Ich habe sie vergessen. Nein, kleiner Scherz.
Erstens, fangt überhaupt an zu investieren. Ganz wichtig. Zweitens, Philipp.
Timing is a bitch, auch wenn wir nicht wissen, ob das politisch korrekt ist.
Drittens, weniger ist mehr.
Viertens, bleib investiert.
Keine hektischen Verkäufe. Und fünftens, denk an Buffett, kaufe nur, was du verstehst.
Genau.
Damit, Philipp, wären wir ja schon wieder am Ende unserer Folge. Vielen Dank wieder fürs Zuhören aus Düsseldorf und ich verabschiede mich jetzt gleich wieder nach München.
Gute Fahrt, Felix, und ich sage dann auch noch kurz Düsseldorf aus Düsseldorf.